بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir stehen bei 145. Hadith, Kapitel 57, was heißt Takhlilul Lihya, mit den Fingern durch den Bart fahren. Ibn Malik sagte, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam beim Wudu immer eine Hand voll Wasser nahm und sie unten am Bart anlegte und dann mit den Fingern durch den Bart fuhr. Er sagte auch, so hat es mir mein Herr Azza wa Jal angeordnet. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Diese Angelegenheit nennt man, wie schon gesagt, Takhlil al-Lihya. Damit ist gemeint, dass man eben mit den Fingern durch den Bart fährt. Und diese Angelegenheit, manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagten, sie sei ein Wajib des Wudu oder auch Teil des Waschen des Gesichtes. Aber richtigerweise, wie die meisten Gelehrten sagen, rahimahumullah ta'ala, ist das eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Und denn nicht immer, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas anordnet, ist es eine Anordnung, aus der wir eine Pflicht verstehen. Das ist zwar grundsätzlich der Fall, aber wir müssen alle Texte betrachten. Und wir haben im Koran al-Karim gelesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nur 4 Körperteile angeordnet zu waschen. Und dazu gehört das Gesicht. Und das Gesicht endet, wie wir wissen, am Kinn, am unteren Bereich des Kinns. Und was die Seiten des Gesichtes angehen, horizontal betrachtet, endet es bei den Kiefern. Aber? Und deswegen das Durchfahren des Bartes, es steht im Koran nicht geschrieben. Und der Prophet ﷺ selbst, als einmal jemand ihn fragte, wer den Wudu zu vollziehen hat, sagte er, Tawadda kama amarakallah. So, und wenn man jetzt die Ayah liest, auf Deutsch heißt es, vollzieh den Wudu so, wie Allah ihn dir angeordnet hat. Ja? Deswegen, wenn jemand es so macht, wie Allah es gesagt hat, dann ist sein Wudu richtig. Da können wir nicht im Nachhinein sagen, sein Wudu ist ungültig. Und das nennt man ein Sarif. Das heißt, der Hadith ein Sarif. Das heißt, was heißt Sarif? Sarif bedeutet, das ist ein Beweis, außerhalb, in diesem Fall außerhalb des eigentlichen Textes, der darauf hinweist, dass es hier nicht als Pflicht zu verstehen ist, sondern eben als eine Sunna zu verstehen ist. Wallahu a'lam. 58, über den Turban streichen, ist der 146. Hadith. Thauban radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte einmal eine Kompanie los. Dann erkälteten wir uns. Als wir daraufhin zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kamen, ordnete er uns an, über die Turbane und Tasachin zu streichen. So, in diesem Hadith hat der Prophet ﷺ ihn es erleichtert, und wir wissen, dass wenn man erkältet ist, friert man des Öfteren, und deswegen ist es eine Erschwernis für den Menschen, sich dann mit Wasser zu waschen, und gerade wenn es windig ist und es kalt ist. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala es uns erleichtert, dass wir den Masch vollziehen dürfen. Und der Masch über die Turbane, auf Arabisch Al-Imama, oder hier ist der Plural Al-Asa'ib, dort auch Imama, das heißt alles, was man über den Kopf wickelt. Und wir wissen, der Imama hat, der Turban hat wird gewickelt, um den Kopf gewickelt. Und wenn man über den Turban streicht, dann streicht man über die Turbanseiten. Ja, dann braucht man nicht über den Kopf unbedingt zu streichen. Der ist vielleicht auch gar nicht bedeckt, der ist vielleicht sogar frei, aber dennoch streicht man über die gewickelten Seiten. Und das macht man, und das genügt dann auch. Dann braucht man nicht über den Kopf streichen. Deswegen haben auch manche Gelehrte erlaubt, genauso wie der Mann über den Turban streicht, eine Frau über ihr Kopftuch streichen. Und Al-Tasachin, ist jeder Stoff, mit dem man versucht, sich einzuwickeln und dadurch zu wärmen. Auf Arabisch Sachen heißt warm, ja, und Sachan heißt aufwärmen. Und deswegen haben sie irgendwas benutzt, weil sie erkältet waren, um ihre Füße haben sie das gewickelt, um eben nicht zu frieren. Und hat der Prophet dann auch erlaubt, darüber zu streichen, weil sie letztendlich sind ja nichts anderes als Socken, über die man streicht. Und das ist auch ein Hinweis darauf, wie die meisten Gelehrten gesagt haben, dass die Socken nicht unbedingt aus Leder sein müssen. Also manche haben das als Voraussetzung gemacht, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Richtigerweise reicht es auch, wenn sie aus Wolle sind oder anderem, womit die Füße eingehüllt werden. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzog, während er einen Turban aus Qitr trug. Er steckte seine Hand vorne unter den Turban und strich über den vorderen Teil seines Kopfes und zog den Turban nicht aus. Noch einmal, das heißt, ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzog, während er einen Turban aus Qitr trug. Qitr ist kein Material, Qitr ist eine Ortschaft. Ja? Das heißt, Allahu a'lam, wie das aussah, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es ein Turban war. Was machte er bei dem Wudu? Er steckte seine Hand vorne unter den Turban und strich über den vorderen Teil seines Kopfes und zog den Turban nicht aus. Diese Überlieferung ist schwach und man braucht auch nicht unter den Turban zu streichen. Denn der Sinn der Erleichterung, über den Turban zu streichen, ist, dass man ihn nicht ausziehen braucht und nicht darunter, oder nicht, ja. Nur es gehört zur Vollkommenheit, dass man, wenn man einen Turban trägt, den vorderen Teil der Stirn freilässt. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch gemacht. Und wenn der vordere Teil der Stirn frei ist, dann ist ein Teil dessen frei, den man streichen muss. Und deswegen streicht man dann über den vorderen Teil der Stirn und zusätzlich über die Imama, weil sie eben einen Teil des Kopfes bedeckt. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 59, das Waschen der Füße. 148. Hadith heißt es, Al-Mustawrid ibn Shaddad sagte, ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Wudu mit dem kleinen Finger zwischen die Zehen fuhr. Aus diesem Hadith entnehmen wir die Gründlichkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf Arabisch Al-Isbar, wie er den Wudu vollzogen hat. Und natürlich reicht es aus, wie die meisten Gelehrten gesagt haben, dass man Wasser schüttet über das jeweilige Körperteil, wenn man sich sicher ist, dass es auch dann überall hingelangt, wo es hingelangen muss. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, streicht man das Wasser dann an alle Stellen und es ist auch sicherlich eine gründlichere Reinigung. Denn der Wudu und der Ghusl hat ja nicht nur den Effekt der Ibadah, ja, sondern auch, dass man eben den Hadath entfernt, die Unreinheit im übertragenen Sinne, sondern auch den Vorteil der Beseitigung der Unreinheit im wirklichen Sinne, versus Al-Khabath, wie die Fiqh-Gelehrten das nennen. An dieser Stelle machen wir, was diesen Hadith angeht, Stopp, weil danach kommt ein neues Kapitel, und zwar über das Streichen über die Ledersocken, und das beinhaltet mehrere Überlieferungen, und die behalten wir uns inshallah ta'ala für das nächste Mal vor. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Segen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wir sind angekommen auf der Seite 93, der ersten Auflage von Sunan Abi Dawud im ersten Band, im Kapitel 61, Hadith 157. Nasr Allah Tawfiq. 61. Unterkapitel lautet die zeitliche Begrenzung des Masah. Khuzaima ibn Thabit radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Der Masah über die Ledersocken gilt für den Reisenden 3 Tage lang und für den Sesshaften 1 Tag und die dazugehörige Nacht. Dann heißt es in einer weiteren Überlieferung zusätzlich, und wenn wir von ihm mehr verlangt hätten, hätte er uns mehr gegeben. gewährt. Dieser Hadith beinhaltet die zeitliche Begrenzung, das heißt, wie lange man den Masch vollziehen darf. Und da gibt es natürlich mehrere Themen, die man dazu erwähnen sollte. Nummer eins, der Prophet a.s. hat offensichtlich die Zeit begrenzt. Und das ist schon mal die erste Sache. Die Ulama, rahimahullah ta'ala, die Malikiten sind bekannt dafür, dass sie den Masch zeitlich gar nicht einschränken. Also sie sind der Ansicht, man darf Masch machen, solange man lustig ist. Und die Mehrheit der Gelehrten schränkt das ein und beruht sich hier auf diesen Hadith, der für den Sesshaften ein 24 Stunden bestimmt und für den Reisenden 72, also 3 Tage. Und wenn wir nämlich den letzten Teil, das Problem ist im letzten Teil des Hadithes. Dort heißt es nämlich, und wenn wir von ihm mehr verlangt hätten, hätte er uns mehr gewährt. Also sie sind der Ansicht, dass der Prophet a.s. nur deswegen einen Tag und eine Nacht, beziehungsweise 3 Tage, 3 Nächte gewährt hat, weil er nur nach dieser Menge gefragt worden ist. Hätte man ihm mehr verlangt, hätte man mehr. Fatoban, das Argument der Mehrheit ist, dass sie sagen, ihr beruft euch auf etwas, was ihr verstanden habt aus dem Hadith. Und wir berufen uns auf etwas, was im Hadith gesagt worden ist. Das nennt man Mantuq. Und Mantuq ist immer stärker als Mafhum. Weil das, was ihr verstanden habt, das mag sein. Aber die Wahrscheinlichkeit davon ist allerhöchstens 50%. Weil das ist ja eine Aussage von wem? Das ist eine Aussage von einem Sahabi. Wahrscheinlich Khuzaimah, wer auch immer. Ja. Aber das ist eine Ausnahme. Er sagte, hätten wir mehr, hätten wir. Das ist deine Meinung, aber das hat der Gesetzgeber nicht gesagt. Okay. Und deswegen ist die Ansicht der Mehrheit natürlich dem Textbeweis näher. Ja, und auch überwiegt. Ja. Das ist die eine Sache. Das heißt, wir sagen, die Sache ist zeitlich eingegrenzt. Die zweite Sache ist, wir möchten nicht jetzt zu sehr auf Details reingehen, weil dafür macht man ja auch Fachunterricht, sage ich mal. Ja. Aber entscheidend ist für uns, wann beginnen diese 3 Tage oder wann beginnt dieser Tag? Richtigerweise haben wir gelernt, er gilt, sobald man den Wudu zum ersten Mal nach Anziehen der Socken verloren hat. Ja? Bedingung ist, dass man, wie gesagt, Wudu hat, mit gewaschenen, die dann seine Füße dabei wäscht. Und jetzt zieht man diese Ledersocken an, wie im Hadith erwähnt. So, wenn du jetzt Wudu machst und Masch machst, ist er, das ist unerheblich, weil du hast ja noch Wudu, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du jetzt Wudu verlierst. Okay? So, wenn du jetzt Wudu verlierst, ab diesem Zeitpunkt richtigerweise gilt, beginnen diese 24 Stunden. Und ich sage immer extra 24 Stunden, weil manche Leute haben gehört 5 Gebete oder sowas, ja. Es geht um 24 Stunden. Kann sein, in 24 Stunden haben mehr oder weniger als 5 Gebete stattgefunden, das spielt keine Rolle. Auch Pflichtgebete, Freiwillige, das alles spielt keine Rolle. Entscheidend ist der Zeitfaktor. Auch eine Frage, die man in dieser Hinsicht vielleicht stellen könnte, ist, was ist mit Leuten, die Masch machen, das heißt streichen mit ihren feuchten Händen, über Gips zum Beispiel, ja, oder über Turbane, da gibt es keine zeitliche Einschränkung. Ja, also wenn jemand verletzt ist, und einen Gips trägt und darüber Mess macht, dann ist er von dieser Sache befreit. Also das ist ein anderes Thema als das Streichen über Ledersocken. Streichen über Ledersocken ist eine Erleichterung, die eigentlich nicht selbstverständlich ist. Aber das Streichen über Gips, du hast gar keine andere Möglichkeit, was du sonst machst. Okay? Und deswegen, beim einen ist zeitlich begrenzt und die Voraussetzung dafür, dass man Wudu hat, gewaschen hat, beim anderen nicht. Ja. 158. Yahya ibn Ayyub, er gehörte zu denjenigen, die mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam in beide Gebetsrichtungen gebetet hatten, sagte, O Gesandter Allahs, darf ich über meine Ledersocken streichen? Er sagte, ja. Er sagte, einen ganzen Tag lang? Er sagte, ja. Er sagte, auch 2 Tage? Er sagte, ja. Auch 2 Tage. Dann sagte er, auch 3 Tage? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ja, so viele du willst. So viele du willst. Okay. Aus diesem Hadith, erstmal den ersten Teil des Hadithes, er gehörte zu denjenigen, die in beide Gebetsrichtungen gebetet haben, also nach Jerusalem und nach Mekka. Dann, das ist ein Hinweis darauf, dass er schon Muslim war in der mekkanischen Zeit. Weil wir wissen ja, der Prophet ﷺ ist ausgewandert und dann erst bis Bukhari 16 bis 17 Monate nach der Auswanderung ist die Qibla geändert worden. Okay. Also gehört er zu den Auswanderern offensichtlich und auch zu den Taib. Die offensichtliche Bedeutung des Hadith ist natürlich, dass es uneingeschränkt ist, ja, aber der Hadith, wie wir sehen, ist unauthentisch und das ist ja die Voraussetzung, dass wir überhaupt argumentieren mit dem Hadith. Und wenn er unauthentisch ist, dann spielt er für diese Argumentation keine Rolle. Ansonsten wäre natürlich ein gutes Argument. Der nächste Hadith steht dieselbe Überlieferung mit anderem Wortlaut und Isnad, dann sparen wir uns das. Ja. 62. Über Wollsocken streichen. Weil vorher hatten wir über Ledersocken gesprochen, das sind jetzt Wollsocken. 159. Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Wudu sowohl über die Wollsocken als auch über die Schuhe strich. Abu Dawud sagte, Abdurrahman ibn Mahdi pflegte diesen Hadith nicht zu erzählen, denn es wurde über Al-Mughira ibn Shu'bah bekannt, dass er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass er über die Ledersocken strich. Abu Dawud sagte, es wurde auch über Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er über die Wollstrümpfe strich, doch nicht über eine geschlossene Überlieferungskette und außerdem keine besonders starke. Dann sagt Abu Dawud rahimahullah ta'ala weiter, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Al-Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama, Sahl ibn Sa'd, Amr ibn Hurayth haben alle über die Wollsocken gestrichen. Dies wird auch über Umar ibn Khattab und ibn Abbas überliefert. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Aus diesem Hadith, dem ersten Hadith, entnehmen wir die Gesetzlichkeit des Streichens sowohl über Wollsocken als auch über die erwähnten Ledersocken. Und ihr seht schon, warum es überhaupt die Problematik gibt, ob man das darf oder ob man das nicht darf, weil die Überlieferung umstritten ist. Ja, weil die bekannte Sache in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim über Al-Mughira ibn Shu'bah ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Ledersocken gestrichen hat. Und jetzt kommt eine Version, ein Hadith über ihn, wo etwas anderes steht. Und das ist natürlich immer diese, also was ist, und jetzt zu sehr in die Thematik der Hadithwissenschaft einzugehen, aber das ist immer die Frage, ist das eine zusätzliche nützliche Information für uns, aus der wir eine rechtliche Bestimmung ableiten können, oder ist es einfach ein Überlieferungsfehler, Widerspruch, das ist nicht das, was er eigentlich gesagt hat. Ja. Das ist eine große Thematik für sich und da streiten sich auch die Geister und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und Abu Dawud sagte, deswegen als Argument oder als Information, dass der Imam Abdurrahman ibn Mahdi diesen Hadith nicht zu erzählen pflegte, weil er eben der Ansicht war, dieser Hadith stimmt nicht, er ist falsch. Es geht hier um Ledersocken und nicht um Wollsocken. Und wie heißt es? Dann argumentiert Abu Dawud und sagt, stopp, das ist nicht das Einzige, worauf man sich berufen kann, sage ich vorsichtig, weil Abu Dawud sagt hier nicht seinen Madhab direkt, aber man kann es daraus vielleicht verstehen. Ja. Zumindest auch ein Grund, warum manchmal man gelehrten Aussagen zuschreibt, die aber nicht unbedingt ihm zugeschrieben werden können, so eindeutig. Ja. Auf jeden Fall, er sagt, es wurde auch über Abu Musa al-Ash'ari über den Propheten Sassan überliefert, dasselbe. Ja. Das heißt, wir berufen uns nicht nur hierauf. Leider hat uns aber hier auch nicht erwähnt, über welche Überlieferungskette, und deswegen können wir mit der Aussage nicht sehr viel anfangen. Also er hat nicht die Überlieferungskette erwähnt, aber er hat gesagt, die ist nicht geschlossen. Das heißt, die ist schwach. Ja, also sie ist lückenhaft, sagt man. Und in der Regel stuft man das dann eben als auch schwach ein. Und er sagt auch selbst, sie ist nicht besonders stark. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, Abu Dawud sagt, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es umstritten, überliefert, aber wir haben noch viele andere Sahaba, über die es ebenfalls überliefert worden ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass Abu Dawud wohl stark beeinflusst war vom Madhab seines Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, und er auch argumentiert hat mit den Fatawa der Sahaba, dann kann man davon ausgehen, dass er hier auch sich dafür einsetzt. Ja. Aber das ist eben der Punkt hier. Er sagt hier, meine Argumentation ist nicht nur das, was zu den Propheten überliefert ist, sondern auch die zahlreichen Sahaba, die auch danach gehandelt haben. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie das auch irgendwie vom Propheten gehört haben, alayhi salatu wasalam. Deswegen zusammengefasst davon, dass man über die Wollsocken streichen darf, genauso wie man über Ledersocken streichen darf. Und die Bedingungen für das eine sind die gleichen wie Bedingungen wie für das andere. Und Voraussetzung ist bei all dem natürlich, dass der Teil des Fußes, der normalerweise gewaschen wird, auch bedeckt ist. Bedeckt ist durch die durch den Strumpf. Also das heißt, wenn jemand Strümpfe anzieht, bei denen der Fußknöchel rausschaut, wie bei manchen Schuhen, bei Strümpfen, dann ist das kein Argument. Manche Gelehrten machen eine Ausnahme, wenn Löcher sind, aber diese abgeschnittenen, das ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Und das, was die Schuhe angeht, sagen wir, das ist das Gleiche. Also die Schuhe, wenn die den gesamten Fahrtbereich abdecken und man sie angezogen hat und vorher die Füße gewaschen hat mit dem Wudu, dann ist ja das Gleiche wie Ledersocke. Und das alles spricht dafür, dass es nicht um das Material geht. Es geht nicht um das Material. Also das Material tut nichts zur Sache. Ob es Leder ist oder ob es eine Wollsocke ist oder ob es ein Schuh ist, der aus einem anderen Material ist, das tut nichts zur Sache. Das Entscheidende ist, es ist bedeckt und es ist eine gewisse, und dadurch ist es automatisch eine gewisse Anstrengung, die auszuziehen, und der Gesetzgeber hat dir das erleichtert, dir gesagt, dann darfst du darüber Masch machen. Die Anstrengung ist nicht groß, aber es ist nicht immer so, dass es sehr anstrengend sein muss, damit eine Erleichterung kommt. Und die Erleichterung kommt manchmal auch bei weniger anstrengenden Situationen. Aber Alhamdulillah, ich meine, gerade wir in Ländern, die leben, die, wo es manchmal kalt ist, verspüren wir eher diese Erleichterung, auch wenn es keine Ledersocken ist. Also das tut nicht viel zur Sache, ja. Weil Wollstrümpfe ja auch schön warm geben können. Aus Ibn Abi al-Thaqafi, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Wudu über seine Schuhe und Füße strich. Abbad sagte auch, ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal zu jemandem des Brunnen ging und beim Wudu über seine beiden Schuhe und Füße strich. Bestätigt und bekräftigt die Aussage der mancher Gelehrten, die gesagt haben, ich habe über den Masch keinen Zweifel, dass er gesetzlich erlaubt ist. Und wie wir schon mal gesagt haben, der Masch an sich war nach Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam umstritten. Warum war umstritten? Weil die Ayah in Surat al-Ma'idah über den Wudu, die den Masch richtigerweise nicht beinhaltet, sondern nur das Waschen der Füße beinhaltet, dass diese Ayah eine der letzten Suren ist, die herabgesandt worden ist. Und dann ist eben die Frage, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorher Masch gemacht hat und die Ayah jetzt kam und uns anordnet, die Füße zu waschen, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, und wascht euch eure Füße bis zu den Fußknöcheln, dann ist die Frage, dürfen wir überhaupt Masch machen? Das war die Problematik damals. Aber wir haben eindeutige Berichte, dass der Prophet ﷺ auch nach Herabsendung dieser Ayah den Masch immer noch vollzogen hat. Okay? Deswegen also gab es die Problematik, aber wir haben darüber keinen Zweifel. Wir haben noch ein bisschen Zeit, sehe ich. Haben wir gesagt, 27, wir haben noch 10 Minuten. Nach dem Adhan warten wir noch 10 Minuten. So, ne? Das heißt, Wenn es Fragen gibt, kann man sie auch dann da noch nach dem Adhan machen. Erinnert mich, wenn Sie das mit dem Adhan dann rechtzeitig sind. Kapitel 63, wie der Masah vollzogen wird. Al-Mughira ibn Shu'bah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über seine Ledersocken zu streichen pflegte. Seht ihr? Das ist der eigentliche Bericht, der bekannte über Al-Mughira. Radiallahu anhu. Alle Überlieferer, das sagt Abu Dawud, ja, alle Überlieferer außer Muhammad ibn As-Sabbah sagten, er bestrich die Oberseite der Ledersocken. Das ist eine schöne Information, weil die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind, was soll man denn bestreichen? Soll man den ganzen Fuß streichen, Unterseite, die Oberseite? Und dieser Hadith verdeutlicht dies. Und deswegen streicht man die Oberseite des Fußes ab den Fußzehen bis Beginn des Beines. Ja? Und also Unterbeins. Und man streicht nicht die ganze Socke oder ähnliches. Und das auch gehört zur Erleichterung, Alhamdulillah. Wenn man das machen sollte, ist trotzdem gültig, aber entscheidend ist der obere Bereich. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, wenn es in der Religion um die persönliche Ansicht ginge, so wäre das Streichen auf der Unterseite der Ledersocken sinnvoller als oben. Doch ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über die Oberseite seiner Ledersocken strich. Radiallahu ta'ala anhu. Taban ist er für diese Aussage sehr berühmt geworden. Möge Allah ihn, also nicht dafür nur, aber durch anderes auch, aber möge Allah ihn dafür belohnen, weil er uns hier eine Lehre erteilt, dass das Erste, worauf wir zu schauen haben, ist, wie hat es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht. Das ist der Schritt Nummer 1 und hinterher kommen erst die logischen Begründungen und versuchen, warum das so ist und die Weisheiten, die dahinter stecken. Aber entscheidend, weil normalerweise, wenn ich eine Verletzung habe und dann bedecke ich die Verletzung mit einem Pflaster oder mit einem, und ich streiche darüber, dann streiche ich über die gesamte Stelle, die ein Körperteil bedeckt, der normalerweise gewaschen werden muss. Richtig? Und hier normalerweise, der ganze Fuß müsste gewaschen werden. Also würde ich auch erwarten, dass ich überall den Mess machen muss. Das wäre logisch. Aber hier sehen wir, dass die Scharia manchmal Verordnungen erlässt, die dem widersprechen, was wir gewohnt sind. Und all dies, weil dadurch wird man erzogen, immer erst zu schauen, was sagt die Religion. Weil wenn nämlich alles immer logisch wäre, dann würden wir nicht nachschauen, was im Koran steht und was in den Hadithen an Textbeweisen steht. Versteht ihr? Sondern wir würden einfach sagen, logisch ist es so, brauche ich gar nicht erst forschen. Aber so, wir werden erzogen, erst forschen, wenn du fertig bist und geschaut hast, was es an Beweisen gibt, danach kommt die logische Begründung, falls es keine Textbeweise gibt. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, bis ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über die Oberseite seiner Ledersocken strich, war ich der Ansicht, dass das Streichen der Unterseite sinnvoller sei. Und hier, das ist übrigens auch eine Fehlerquelle, ne? Auch eine Fehlerquelle. Denn wenn ein Sahabi gesehen wird, wie er etwas Bestimmtes macht, und das ist falsch, und nachher revidiert er seine Ansicht, dann ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es, an seiner alten Ansicht noch kleben zu bleiben. Nächster Hadith ist inhaltlich dasselbe, nur mit einem anderen Isnad, der da, wie heißt es, und dann heißt es, Abd Khair sagte, rahimahullah ta'ala, von Tabi'in, ich sah, wie Ali, radiallahu anhu, beim Wudu über die Oberseite der Füße strich und sagte, hätte ich nicht den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dies machen, sehen und so weiter. Das heißt, er erwähnte hier denselben Hadith wie vorher. Dann 165, Al-Mughira ibn Shu'bah sagte, im Feldzug von Tabuk reichte ich dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Wasser für den Wudu. Er bestrich sowohl die Ober- als auch die Unterseite seiner Ledersocken. So, dieser Hadith wäre ein Widerspruch, wenn er authentisch wäre, aber einige Imame haben gesagt, dass Hadith daif ist und er widerspricht auch, wie gesagt, der bekannten Version in Sahih Bukhari und dieser, deswegen ist er kein Argument. 64 Intidah. Was heißt das? Das schauen wir uns gleich an. Erklärt sich aus der Briefe, inshallah. 166. Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi oder al-Hakam ibn Sufyan al-Thaqafi sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die kleine Notdurft verrichtet hatte, vollzog er den Wudu und spritzte ein wenig Wasser auf seinen Schambereich. Am Anfang heißt es Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi oder al-Hakam ibn Sufyan al-Thaqafi. Das heißt, hier ist nicht klar, wer ist der Name des Vaters und welcher ist der Name des Überlieferers. Das ist eine Unsicherheit, eine Unklarheit, die manchmal eine Rolle spielt, manchmal keine Rolle spielt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich dir sage, es ist nicht klar, ob dieser Hadith Abu Bakr oder Umar überliefert hat, dann wirst du wahrscheinlich sagen, es ist doch Jacke wie Hose. Weil beide sind Sahaba, beide sind vertrauenswürdig. So, und das ist hier auch der Fall. Wenn sowohl der, wenn es zwei Menschen gab, die so ähnlich hießen, und beide sind vertrauenswürdig, ist egal. Oder wenn es eindeutig eine Person ist, nun, man ist sich nicht mehr sicher, heißt er so oder so, aber wichtig ist, die Person ist vertrauenswürdig, darüber ist man sich einig, da spielt es auch keine Rolle. Ja. Kann ja sein, dass zwei Leute sich uneinig sind, weil er immer Abu irgendwas genannt wird. Und dann sagt der eine, der heißt Mohammed, der andere sagt, nein, der ist Ali. Ist ja egal. Wir reden von der gleichen Person. Ja. Also deswegen, aber wenn es zwei Personen gibt, die eine ist vertrauenswürdig, die andere nicht, der eine ist ein Sahabi, der andere ein Tabi, spielt eine große Rolle. Hier offensichtlich nicht. Er sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die kleine Notdurft verrichtet hatte, vollzog er den Wudu und spritzte ein wenig Wasser auf seinen Schambereich. Und das ist, dieses Wasserspritzen nennt man Intidah auf Arabisch. Intidah heißt das Spritzen, ist ein Substantiv, das Spritzen von Wasser. Nadaha heißt Kippen, Spritzen, Gießen, sowas. Und der Sinn und Zweck davon, sagt man, ist Einflüsterungen zu vertreiben. Weil manche Leute, wenn sie auf Toilette gewesen sind, haben sie immer das Gefühl, dass etwas aus ihrem Geschlechtsorgan austritt. Und damit man dieser Einflüsterung entgegenwirkt, befeuchtet man diese entsprechende Stelle, sodass, wenn dieser Einflüsterung kommt, sagt man sich, das war das Wasser, das ich dahin getan habe. Und dadurch bekämpft man diese Einflüsterung sehr leicht. Ja. Der Vater eines Mannes aus Thaqif sagte, guck mal, der Vater eines Mannes aus Thaqif, ist eine unbekannte Person, richtig? Unbekannte Person. In dieser Überlieferung, er sagte, ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine kleine Notdurft verrichtete und danach Wasser auf seinen Schambereich spritzte. Was erkennst du aber aus der Überlieferung automatisch? Dass er ein Sahabi ist. Ja? Wenn er ein Sahabi ist, dann ist seine Vertrauenswürdigkeit gesichert. Ja, dann ist es unerheblich, wie er hieß. Ja, in manchen Briefen heißt es, ein Freund des Propheten hat gesagt. Ja. Kann aber natürlich sein, dass solche Sachen sich klären durch andere Überlieferungen. Das ist ein anderes Thema. Aber das heißt, dass wir nicht wissen, wer es ist, spielt nicht immer eine Rolle. Der nächste Hadith ist derselbe, nur mit einem anderen Isnad. Und an dieser Stelle machen wir Stopp, da auch die Gewisszeit jetzt eintrifft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.